Hallo und herzlich willkommen bei Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist Ann-Kathrin Voss und ich freue mich so sehr, dass ich heute die liebe Clara Wissmiller im Gespräch habe. Wir werden über das ganz, ganz wichtige Thema Analadresie sprechen. Aber vorher möchte ich euch Clara kurz vorstellen. Wir werden dann im Gespräch noch mehr über Clara erfahren. Wie sollte es anders sein? Clara ist Physiotherapeutin, spezialisiert auf die Beckenbodentherapie, auch für Kinder. Und Clara ist systemische Sexualtherapeutin, hat eine Osteopathie-Ausbildung, ist Referentin bei der AG GGUP und lebt und arbeitet in Wuppertal. Hallo, liebe Clara, schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen an Katrin. Herzlichen Dank für deine Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich, dass ich da mit dabei sein darf.
Ich freue mich sehr, dass du mit diesem ja wirklich wichtigen und dir auch Herzensthema ja mit mir darüber sprechen möchtest. Bevor wir da einsteigen, Clara, ich habe die große Frage, wie du zur Beckenbodenphysiotherapie gekommen bist. Magst du uns da so ein bisschen in deine Geschichte mit reinnehmen?
Also ich habe ja meine Ausbildung in Erlangen gemacht, 1973 bis 75. Und dort hatte ich eine Gynäkologie-Lehrerin, die mich für das Thema Gynäkologie begeistert hat.
Ah, super.
Damals ging es überwiegend um die Geburtsvorbereitung. Und dieser Referentin, dieser Lehrkraft, der Frau Golling, habe ich es zu verdanken, dass ich auf diesem Thema Feuer gefangen habe. Ja? Und so kam es eben dazu, dass ich, als ich die Ausbildung abgeschlossen hatte, an meinem ersten Arbeitsplatz schon auf einer gynäkologischen Station gearbeitet habe, Wöchnerinnen versorgt habe und auch Rückbildungskurse dort in diesem kleinen Krankenhaus in Bayern da angeboten habe.
Mega schön, das ist ja großartig. Viele, viele, die ich im Interview hatten, finden ja so den Weg dann über vielleicht eigene Geschichten und sagen auch, oh, der Gynäkologieunterricht, naja, das waren so wenig Stunden und das ist eine tolle Geschichte, dass du direkt Feuer und Flamme warst für den Bereich. Mega schön. Wie lange bist du da geblieben? Wie ging es dann weiter mit der Spezialisierung?
Also ich habe in diesem Krankenhaus gearbeitet, bis ich mein erstes Kind bekommen habe oder schwanger geworden bin. Und in der Praxis meiner Schwiegereltern, die eine eigene Physiopraxis aufgebaut hatten, hatte ich dann die Möglichkeit, mit Kind meine Geburtsvorbereitungskurse und dann anschließend meine Rückbildungskurse zu halten. Und irgendwann ist daraus dann entstanden, dass auch Männer mit nach Prostataoperationen in der Praxis aufgetaucht sind. Und irgendwann stand mein erstes Kind dort mit der Diagnose Analadresie, was mich total überfordert hatte, weil ich keine Ahnung hatte, was ist eine Analadresie. So bin ich in dieses Thema immer weiter Stück für Stück hineingewachsen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch heutzutage noch Menschen, die jetzt vielleicht gerade auch erst anfangen mit der Beckenbodenspezialisierung, dass die dieses Thema auch noch nicht gehört haben. Wie bist du dann auf die Suche gegangen, um dich da weiter zu informieren?
Also dieses Kind wurde mir geschickt von der Kinderklinik in München. Also an meiner Stimme hört ihr, ich komme aus Bayern. Ich lebe zwar jetzt in Wuppertal, aber ich bin ursprünglich aus Bayern. Und das hört man ja aus meiner Sprache. Und darum kam dieses Kind eben von der Kinderklinik aus München zu mir in die Praxis. Ich habe dann diesen Arzt angerufen und habe mir erklären lassen, was ist eine Analadresie. Dann sagt er eben, er ist Kinderchirurg, wir operieren diese Dinge. Aber was da sonst möglich ist, weiß ich gar nicht. Er hat der Mama einfach ein Rezept mitgegeben, weil er die Mutter nicht so hilflos gehen lassen wollte. Aber er weiß nicht, ob ich da irgendwas anfangen kann mit diesem Kind. So bin ich in diese Arbeit gegangen. Ich habe dann das Kind, das ist eine kroatische Familie. Ich habe dann mit dem Kind, was kein Wort mit mir sprechen wollte, es hat mich verstanden, es konnte auch die deutsche Sprache, aber es hat mit mir nicht gesprochen. Es war 5 Jahre alt, als das damals zu mir gekommen ist. Und dann habe ich natürlich mit der Mama viel kommuniziert, aber wir haben gesagt, wir versuchen es. Ja, ich habe spielerisch mit ihm gearbeitet. Natürlich habe ich versucht, in das Spiel auch therapeutische Aspekte mit einfließen zu lassen. Und irgendwann war das Vertrauen von dem Kind dann da, dass ich ihm nicht wehtue, dass ich ihm nicht schade, so dass die Sprache dann sich eingestellt hat. Und wir haben auch immer fleißige Rezepte weiterbekommen aus der Kinderklinik und ich bin dann nach einem Jahr mit reingefahren und habe mir gedacht, ich will mal gucken, was untersucht er, wie untersucht er das. Und als ich dann da drin war, habe ich eine Ballblase mitgenommen, weil ich gern wollte, dass er das Kind im Fersensitz untersucht und nicht nur liegend. Er war etwas irritiert durch meinen Wunsch, aber hat er gesagt, klar, kann ich ja probieren. Und als er das Kind dann untersucht mit seinem Finger rektal, sagt er zu mir, was haben Sie denn da gemacht? Also richtig barsch. Da kannte ich den Dr. Grundhuber noch gar nicht persönlich so. Ja, heute weiß ich, dass das seine Art ist, aber damals hat es mich brüskiert. Und dann sage ich, sorry, ich habe gearbeitet mit diesem Kind, wie ich es mit Beckenbodendysfunktionspatienten mache, nur in kindlicher Sprache. Ja, was ich denn gemacht hätte? Dann habe ich eben gesagt, wir haben Fußarbeit, wir haben Mundarbeit, wir haben Haltung, wir haben mit der Atmung gearbeitet. Dann sagt er, warum arbeiten Sie denn am Mund, wenn das Kind was am Anus hat? Und dann habe ich ihm diesen Gedankengang von der Physiotherapie erzählt. Und dann sagt er, wir Chirurgen wissen gerade mal, wie sowas operiert wird. Aber was da alles zusammenspielt, haben wir keine Ahnung. Und das fand ich ganz stark von ihm, ja. Und er hat mich dann gefragt, ob ich die Soma kenne. Und dann sage ich, nee. Und dann hat er mir eben gesagt, dass es da eine aktive Selbsthilfegruppe in München gibt und ob er den Kontakt mit mir herstellen darf. Und so ist ein Kontakt mit der Soma entstanden.
Bevor wir da weiter einsteigen und du ein bisschen was zur Soma erzählst, Clara, wir haben noch gar nicht ja, das Geheimnis gelüftet sozusagen. Magst du einmal kurz sagen, was ist Analadresie überhaupt? Also für die Menschen, die sich da vielleicht nichts drunter vorstellen können.
Ja, also die Analadresie heißt, dass ein Kind geboren wird, ohne dass es einen Ausgang am Anus hat, dass ein Anus vollständig angelegt wird. Das fällt nicht immer gleich auf bei einer Geburt. Ich habe das selber bei der Geburt meiner Enkeltochter festgestellt. Ich habe das große Glück gehabt, diese Geburt begleiten zu dürfen, weil mein Schwiegersohn in dem Moment beruflich weit weg war. Darum durfte ich meine Tochter da begleiten. Und als dieses Baby geboren war, durch meine Erfahrung mit diesen Analadresien-Kindern, war mein Blick auf den Anus gerichtet. Der war zwar sichtbar, aber du weißt ja nicht, geht es im Innenraum weiter. Wenn der nicht sichtbar ist, dann ist klar, da stimmt was nicht. Aber wenn ein Anus sichtbar ist, kann es trotzdem sein, dass es da innen drin einen Verschluss gibt. Und unser Körper hat ja eine tolle Intelligenz. Er sucht ja trotzdem dann einen Ausgang. Und das macht der Körper, indem er einen Fistelgang bildet zum Damm oder zur Harnröhre oder bei den Mädchen zur Vagina. Und dann kommt das Meconium eben bei der Vagina raus oder bei den Jungs bei der Harnröhre raus oder Am Damm irgendwo. Da fällt es dann spätestens auf. Ja?
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine lange Zeit, wenn du von deinem allerersten Kind erzählst und ich dir gerade richtig zugehört habe, war das Kind schon 5 Jahre alt,
Ja.
bevor es operiert wurde und dann zu dir geschickt wurde. Also es blieb da lange Zeit unentdeckt.
Also dieses Kind hat so spät eine Operation bekommen, weil die ja als Flüchtlinge von Kroatien damals nach Deutschland gekommen sind. Und in Kroatien wurde das gar nicht weiter behandelt, ja? Es ist normalerweise so, dass ein Kind, wenn es geboren wurde und das festgestellt wird, wird medizinisch versorgt. Das heißt mit einem Anuspreda, ein Iliostoma oder ein Kolostoma angelegt, ja? Und je nach körperlichem Zustand des Kindes wird es innerhalb von 3 bis 6 Monaten operiert. Das heißt, es wird eine sogenannte Durchzugs-OP nach Penya gemacht. Penya ist ein amerikanischer Arzt, der diese Art der Operation damals ins Leben gerufen hat. Ja? Das heißt, diese Kinder können dann ihren Stuhl nach dieser Durchzugs-OP an dem Ort, wo der Anus hingehört, abgeben. Aber dieser Anus ist oft nur total unvollständig angelegt. Das heißt, heutzutage werden die OPs so gemacht, dass mit Elektrostimulation um den Anus herum geschaut wird, was ist Glutealmuskulatur und wo sehe ich Kontraktion des Sphincter ani externus. Zu der damaligen Zeit, wo ich in die Soma gekommen bin, also vor circa 20 Jahren, da war das noch nicht so. Und dadurch gibt es heute immer wieder Korrekturoperationen, wenn man sieht, der Anus oder der Ausgang für den Darm ist an einem total falschen Platz angelegt worden.
Ah,
Ja?
spannend. Ja, okay.
Und nachdem die Kinder dann operiert wurden, kommen die nicht in unsere Hände, in unsere physiotherapeutischen Hände. Diese Kinder haben häufig Gedeihstörungen, Entwicklungsstörungen, Darmirritationen, oft dünne Stühle, wie eigentlich jeder Erwachsene auch, der am Darm operiert wird, reagiert doch häufig mit dünnen Stühlen. Und irgendwann ändert sich diese dünne Stühle in feste Stühle. Und diesen Übergang muss gut beobachtet werden, weil aufgrund der festen Stühle entstehen ja wieder neue Irritationen im Darmbereich. Ja? Und das heißt, diese Kinder sehen wir physiotherapeutisch ja eigentlich erst, wenn es den Eltern im Übergang zwischen Kindergarten und Schule wichtig ist, dass die sozial kontinent sind. Und das ist je nach Alter. Manchmal kann man mit einem 4-jährigen Kind schon physiotherapeutisch arbeiten, manchmal erst mit 5 Jahren. Es ist einfach abhängig von der Situation dieses kleinen Menschleins. Ja? Diese Kinder werden dann, damit sie in der Schule nicht gemobbt werden oder ausgegrenzt werden, sozial so kontinent gehalten, dass sie mit Spülungen versorgt werden. Das heißt, auch schon kleinste Kinder, auch schon einjährige Kinder können gespült werden mit einem Spülkatheter. Wenn die Verstopfung, also die Obstipation zu heftig ist, dann, bevor ein neuer Schaden an der Darmwand entsteht, setzt man Spülungen ein. Ja, und mit meinem Gedankengut, wo ich damals in diese Selbsthilfegruppe oder in dieses Thema hineingekommen bin, habe ich mir immer gedacht, oh, was verändert man wieder über die Spülung denn in dem Darm? Ja, welche Bakterien spült man mit aus, die eigentlich notwendig sind? Und klar, man gibt das Ganze auf eine Waagschale und sagt, was ist jetzt wertiger zu schützen und zu schonen. Und lieber gibt man die Bakterienstämme oral dann in den Körper hinein, als wie dass das Kind über eine Obstipation ein Megakolon entwickelt und dadurch wieder operiert werden müsste. Ja.
Clara, du hast jetzt schon ein paar Mal die Soma erwähnt. Magst du da ganz kurz was zu sagen? Was ist Soma und wie hast du die damals gefunden?
Also das Wort Soma heißt Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Anorektalfehlbildungen. Das ist die Übersetzung dazu. Das ist eine Selbsthilfegruppe geleitet von Erwachsenen, die entweder selber betroffen sind oder ein betroffenes Kind haben. Die engagieren sich für dieses Thema. Mittlerweile, also ich habe sie eben kennengelernt über den Dr. Grundhuber, der mich an die Soma verwiesen hat. Damals hat mir die Soma dann Literatur aus Amerika besorgt, mir das dann auch ins Deutsche übersetzt. Ich habe dann mit meinem damaligen ersten Analatresie-Kind Videoaufnahmen gemacht, was ich therapeutisch mit dem Kind mache und wie sich Beckenbodenarbeit bei einem Kind so zeigen kann. Und dieses Video habe ich dann bei Jahreshauptversammlungen der Soma oder bei Treffen von einzelnen Regionalgruppen gezeigt. Und daraus hin ist natürlich der Wunsch der Eltern entstanden, ja, an welche Physiotherapeuten können wir uns denn da wenden? Wer kennt sich denn da aus? Ja, wenn ich denke, ich habe mich halt da reingefuchst mit dem Wissen aus dem Erwachsenen, Ausbildung, habe ich mich in die Kinderarbeit hinein, geschmuggelt, die Worte anders gewählt, die Materialien anders gewählt, ja. Natürlich war das schon ein anstrengender Weg, aber im Prinzip könnte jeder erwachsene Beckenbodenspezialistin oder Spezialist das therapeutisch machen. Aber der Wunsch war eben so dann in mir, dass ich in Astrid Landmesser, die du ja auch schon kennst aus Podcasts mit dir, die ich in der AG kennengelernt habe, der Wunsch entstanden ist, wir zwei kreieren jetzt einen Kinderkurs. Einen Kurs für die Physiotherapeuten, dass die mit den Kindern mit einer Beckendysfunktion besser sich trauen zu therapieren. Ja? Und so ist dieser Kurs dann entstanden. Astrid hat viel mehr Kinder mit Blasendysfunktionsproblemen gehabt. Und bei mir liefen natürlich über die Soma dann diese Kinder an, die eine Darmfunktionsstörung hatten. Ja. Mittlerweile ist in dieser Soma nicht nur die anorektalen Malformationen beheimatet, sondern auch Kinder mit Morbus Hirschsprung und auch Kinder mit Kloakenextrophie, also Blasenextrophieanlagen. Die sind mittlerweile auch in dieser Selbsthilfeorganisation Soma beheimatet.
Und über die Soma bist du damals dann mit Eigenrecherche und Literatur auf Englisch, die dir übersetzt wurde, so in dieses Thema eingestiegen. Wann war der Zeitpunkt, jetzt kommen wir so ein bisschen wieder erstmal zu dir, dass du die AG gefunden hast? Weil ich glaube, du hattest jetzt gesagt, du bist 75 in deinen Anerkennungsjahren, ne? Da, wenn ich es richtig im Kopf habe, war da die AG noch gar nicht gegründet.
Aber das muss kurz danach gewesen sein, weil ich über Geburtsvorbereitungs-Fortbildungskurse die Anni Otthofer kennengelernt habe. Und Anni Otthofer hat mich dann in die AG gebracht. Und meine jüngste Tochter ist jetzt 32 Jahre alt und ich habe die im Kinderwagen zu meiner ersten Tagung, die in München stattgefunden hat, von der AG mitgenommen. Das weiß ich eben heute noch, weil ich jemand gebraucht habe, der mit dem Kind spazieren gegangen ist. Ja? Drum ist, bin ich, also ich sage jetzt mal, circa 30 Jahre in der AG. Ja? So ist mein Weg zur AG gewesen über die Geburtsvorbereitung. Ich habe auch bei der Frau Tanzberger selber noch Kurse in Geburtsvorbereitung und Beckenbodenarbeit absolvieren können. Und über die AG hatten wir ja dann auch lange Zeit noch Kontakt, bis die zwei Themen sich dann eben getrennt haben. Ja, so bin ich zur AG gekommen, ja.
Ja, und bist da geblieben bis zum heutigen Tage.
Genau.
Und du sagtest jetzt nochmal zurück zu dem Thema Analatresie, dass wenn der Anus bei der Geburt sozusagen fehlt, also wenn der gar nicht sichtbar ist, dann ist klar, es stimmt irgendwas nicht. Wenn aber der Anus da ist, ist dann auch die Beckenbodenmuskulatur vorhanden, also der Sphincter ani externus? Kann man davon ausgehen oder kann das auch unterschiedlich sein?
Also der Sphincter ani externus ist rudimentär angelegt. Du siehst kontrahierende Fasern, wenn man das mit Elektrostimulation in Narkose, das Kind liegt in Narkose, weil man ja guckt, was können wir noch für Funktionen finden oder suchen. Dann sieht man Kontraktionen, ja. Aber die reichen nicht aus, dass das zu einer vollständigen Kontinenz führt. Im Innenraum, man muss sich das so vorstellen, dass dieser Darm irgendwann aufgehört hat, weiterzuwachsen. Es ist eine Störung in der Embryonalentwicklung. Ja, man sagt, in der 6. bis 12. Lebenswoche entsteht diese Störung. Und diese Störung hat man Studien gemacht, um herauszubringen, wodurch entsteht das. Die Studien haben keine klare Aussage gebracht, dass man jetzt sagen könnte, das ist es. Ja, man weiß, dass es ein, nein, man vermutet, dass es ein genetischer Defekt mit sein kann. Man vermutet, dass es ein toxischer Effekt sein kann. Aber das sind alles Vermutungen. Es ist noch nicht gesichert. Ja, das ist
Und
so. Wenige Fallbeispiele, wenig und trotzdem für diese betroffenen Kinder viel. Man sagt, 200 bis 400 Kinder im Jahr werden in Deutschland mit dieser Fehlbildung geboren. Es ist eine Minderheit, ja. Es ist ungefähr die gleiche Zahl von Mukoviszidose-Kindern. Aber die Mukoviszidose ist schon wesentlich abgesicherter, wissenschaftlicher hinterfragt und dadurch auch natürlich medizinisch nochmal anders versorgt. Ja? Die Analatresie-Kinder, die haben auch nicht so eine große Lobby wie jetzt zum Beispiel Herz- und Krebskinder. Ja? Die Soma organisiert sich rein über Spenden und Zuschüsse von den Krankenkassen, wenn sie besondere Aktionen mit den Kindern machen und über Mitgliedsbeiträge. Du hast mich ja nach der Anatomie da innen drin gefragt. Also bildhaft stellt man sich das so vor, dass der Darm irgendwann aufhört, weiterzuwachsen durch eine Störung. Welche Störung das ist, wissen wir nicht, ja? Und dann weiß ja der Körper, er muss irgendwo einen Ausgang bauen und baut sich eben eine Querverbindung zum nächstliegenden Organ. Die Muskulatur des Levator anis, ja, das Levator ist nicht immer ordnungsgemäß verankert, weil diese Kinder haben häufig auch eine haben weitere Fehlbildungen, zum Beispiel, dass ein Steißbein fehlt. Und damit ist die Verankerung des Levators nicht gegeben. Und der Dr. Grundhuber, der damals dieses erste Kind von mir da untersucht hat, sagt zu mir, das, was er da spürt, kann eigentlich medizinisch gar nicht erklärt werden, dass da so viel Kraft da im Inneren sich aufbaut. Und später bei einem Elternworkshop, wo der Dr. Grundhuber sich eben auch zu mir dazugesetzt hat, fragt dein Vater mich, das, was Sie hier erzählen, ist denn das wissenschaftlich beweisbar? Wo haben Sie dieses Wissen her? Und dann habe ich gar nicht antworten können, sondern Dr. Grundhuber hat geantwortet und hat gesagt, in seinem Bayerisch, das ist doch scheißegal, ob das beweisbar ist oder nicht. Wichtig ist, dass das geschehen kann und dass der Körper Mechanismen abruft, die wir uns schulmedizinisch gar nicht erklären können. Weil der Körper hat anscheinend so eine Intelligenz, dass der Bindegewebe den Levator so verankert mit der verbleibenden knöchernen Struktur, dass er funktionsfähig ist. Ja? Das
Der
sind,
Körper ist toll.
ja, das sind Erlebnisse, die prägen einen, ja, mit diesem Wunder der Natur, ja.
Und Clara, hatte ich das richtig verstanden, dass erstmal, bevor eine Operation sozusagen stattfindet, dieses Stück, was dann nicht gewachsen ist, Darm irgendwie herzustellen und einen Ausgang anusähnlich zu gestalten, dass erstmal ein Stoma gelegt wird?
Ja, um zu entlasten, um dieses Gebiet zu entlasten, ja. Und bei dieser Operation muss man sich das so vorstellen, das Kind liegt in Bauchlage, hat eine Rolle unter dem Becken liegen, sodass der Po richtig exponiert da liegt. Und dann wird die Po-Falte geöffnet, dann liegt die Muskulatur ja vor dir. Dann sehen die mit dem Elektrostimulationsgerät, wo ist der Anus? Dann spalten sie diesen Anus und jetzt gehen sie palpatorisch in den Innenraum und gehen immer weiter, bis sie auf Darmgewebe stoßen. Dann wird das Darmgewebe zum Nachbargewebe abgelöst, abpalpiert und mobilisiert nach unten gezogen. Und dann wird es dort sternförmig wirklich an den Muskel, an den vorhandenen Muskel angenäht und dann eben wieder hautverschlossen. Ja? Und wenn wir da uns das so vorstellen, diese mobilisierenden Zug da nach Kaudal, dann kann das sein, dass das 3 Zentimeter sind, es kann 5 Zentimeter sein. Das Baby ist ja noch nicht groß. Aber, und das ist das, was später sich dann immer erst zeigt, es entsteht dort ein Zug. Und diesen Zug versucht der Körper auszubalancieren. Und dadurch nimmt er eine besondere Körperhaltung ein, weil er nicht dauernd diesem Zug ausgesetzt sein möchte. Und dadurch verändert sich eine Körperhaltung in eine Seitabweichung oder.
Und wie ist das denn überhaupt? Ich habe gerade überlegt, ne, das sind ja dann schon größere Narben, und das Kind wächst dann noch. Wachsen die Strukturen dann mit oder gibt es Folgeoperationen?
Also die Operation am Anus, haben die Kinder oder im Erwachsenenalter keine Problematik. Die Narbe, die wir sehen, ist das Iliostoma oder das Kolostoma. Ja, die Narbe. Ansonsten sehen wir am Anus, sehen wir keine Narbe. Der Anus schaut natürlich später nicht so formmäßig aus, wie jetzt ein Anus physiologisch. Er hat eher eine sehr längliche, ovale Form. Ja? Diese Narbe am Anus muss nach der Operation von den Eltern buschiert werden, damit sie sich nicht enger zusammenzieht. Sie muss nicht buschiert werden, um weiter gemacht zu werden, sondern um sie so in dieser Öffnung erhalten zu können. Ja? Das ist eine schwierige Zeit für die Eltern, wie aber auch für das Kind. Ja? Das Kind möchte das ja nicht. Es kann es ja nur äußern im Weinen oder im Bewegen. Und für die Eltern ist das Weinen, etwas zu machen, wo das Kind ins Weinen gebracht wird, eine sehr starke Belastung, emotionale Belastung. Ja? Früher hat man Hegarstäbe benutzt. Das ist ein Material aus einem Chirurgenstahl oder chirurgisches Glas. Ja? Diese Stäbe werden warm gemacht, werden mit Creme versorgt und werden ja nach Charrière berechnet, so wie man einen Katheter auch, einen Blasenkatheter ja auch nach Charrière berechnet. Und das Ziel ist, dass 14 Charrière erhalten bleiben können. Ja? Das ist so das Ziel. Und mittlerweile hat man die Materialien ändern können. Nicht überall, aber das Bestreben ist eben, dass die Eltern nicht mit so einem langen, 20 cm langen Hegarstab arbeiten müssen, wo man ja nur 2 cm davon braucht. Ja? Mittlerweile gibt es diese Analdehner aus Silikon und beweglich. Ja, und dadurch ist das für die Eltern nicht mehr ganz so ja, emotional belastend. Ja, und dadurch trauen sie sich ja auch eher zu, das zu machen. Und sobald ja ein Anus mit dem kleinen Finger bearbeitet werden kann, ist das dann das Therapiegerät. Ja.
Das ist bestimmt prägend, für die Kinder, ne?
Ja, das können die ja mit Worten gar nicht ausdrücken, aber ich habe ja jetzt in diesen 20 Jahren Kinder betreut, die ich als 5- oder 6-Jährige hatte, und mittlerweile sind es erwachsene Jugendliche. Das sind schon Menschen, die auch Partnerschaften eingegangen sind und auch schon selber wieder Kinder haben, ja. Und diese Kinder erlebe ich, weil die so einen Lebenskampf am Anfang haben, dass das sehr starke, innerlich starke Menschen werden können. Ja? Und ganz häufig gehen diese Menschen in Berufe hinein, wo sie wieder dieses Wissen, was sie am eigenen Körper erlebt haben, wieder an andere weitergeben können. Eine junge Dame, die mittlerweile Gynäkologin geworden ist, hat auf dem Koloproktologenkongress vor erwachsenen Proktologen einen Vortrag über Analadresie erzählt. Und das habe ich noch nie erlebt, dass am Ende von so einem Vortrag die Ärzte aufgestanden sind und applaudiert haben. Das war sehr beeindruckend.
Und
Ja,
bewegend
und
wahrscheinlich,
bewegend, ja, genau.
Okay, und dann hattest du aber gesagt, dadurch, dass die Beckenbodenmuskulatur die Kontinenz nicht so 100% gewährleisten kann, und das Wort kannte ich irgendwie noch gar nicht oder ich habe das wieder vergessen, dieses
Ja.
Sozialkontinentsein, erreichen die Kinder dann über Spülungen, sagtest du.
Genau. Solange wie die Kinder ja Windeln tragen können, muss man nicht groß da eingreifen. Aber sobald ja das Thema Schule kommt, wird es einfach ein Thema, wo es kundgetan werden muss oder versteckt wird, weil es halt immer noch ein großes Tabuthema ist. Ja? Und das Kind darf im Prinzip selber mitentscheiden, will ich das anderen erzählen oder möchte ich nicht, dass andere das wissen. Wenn aber ein Malheur in der Schule passiert, dann ist das immer schwierig für das Kind. Ja, es gibt Schulen, die stellen sich auf die Bedürfnisse dieser Kinder ein, indem sie sagen, diese Kinder dürfen mit auf die Lehrertoilette, kriegen einen eigenen Schlüssel da dafür und haben die Möglichkeit, dort sich auch umziehen zu können, sodass in einem Schrank Reservewäsche ist. Aber nicht überall findet man diese Gegebenheiten. Und drum fängt man mit Spülungen an, Darmspülungen, die dann den Darm so weit befreien von Stuhl, dass das Kind die Zeit, wo es in der Schule ist, keinen Stuhl verliert. Ja? Das ist diese soziale Kontinenz, die man mit dem Kind versucht anzustreben. Ja? Und klar würden wir sagen, über das Spülen lernt der Darm nicht wahrzunehmen, wann ist eine Füllung da und dann darauf zu reagieren. Ja, aber wieder muss man auf die Waagschale legen, was ist jetzt hier wichtiger? Ein Mobbing-System in der Schule oder den Darm im Moment so zu entlasten und noch ein paar Jährchen mit dem Kind zuzuwarten, weil es entwickelt sich. Ich habe erlebt, auf mein erstes Kind wieder zurückkommend, nach 2 Jahren Therapie war das Kind so weit, dass es gemerkt hat, wann Stuhl kommt. Es konnte nicht lange hinauszögern. Es wusste, wenn dieses Gefühl kommt, dann muss ich gucken, dass ich eine Toilette erreiche. Ja? Aber das ist das Ziel. Die Kinder lernen das Signal des Darmes von viel weiter oben wahrzunehmen. Also bereits wenn es in den Sigmoidbogen geht, nehmen die das wahr und dann wissen sie, jetzt muss ich reagieren. Ja? Und dann können sie gesichert ihren Stuhl auf der Toilette absetzen, weil das Verschlusssystem am Anus ist nicht so ausgeprägt, dass das eine hundertprozentige Kontinenzleistung zustande bringt. Weil wir haben ja noch den Sphincter ani internus, der meistens nicht mit angelegt ist, das Hämorrhoidalpolster, ja, der Puborectalis ja, weil er im Levator ja verankert ist und der Levator sich eine Verankerung sucht, ja, also da sind diese 4 Verschlussmechanismen, sind schon alle etwas geschwächt oder irritiert oder gar nicht angelegt. Ja, je nachdem, in welcher Höhe der Darm aufgehört hat zu wachsen. Ja.
Und wenn die Kinder dann zur Physiotherapie kommen, du hattest jetzt schon so ein paar Sachen gesagt, wo ich dachte, ah ja, da ist bestimmt Physiotherapie gut. Also einmal durch diesen entstandenen Zug bei der Operation, der Körper sucht sich seinen Weg,
Ja.
könnte ich mir vorstellen, du hattest das vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, Arbeit an den Strukturen, an der Haltung.
Genau.
Und Beckenbodentherapie.
Ja.
Ganz viel Wahrnehmung habe ich jetzt rausgehört, um wieder in dieses Spüren zu kommen, wann ich vielleicht auf Toilette müsste. Und sozusagen die Chance, kontinent zu sein, ist dadurch gegeben.
Ja, die Chance, kontinent zu werden, ist wirklich gegeben. Ja, bei jedem Kind und Jugendlichen unterschiedlich, zu welchem Zeitpunkt sie entsteht. Ja, aber diese betroffenen Personen lernen mit dieser Sch Wachstelle ihres Körpers umzugehen und sie erleben schon auch immer wieder Missglücke, ja, das entsteht schon. Das ist nicht so. Aber sie lernen auch daraus. Ja? Sie merken, wenn ich das und das esse, dann weiß ich, da kann ganz leicht ein Malheur passieren. Manchmal nehmen sie es in Kauf, weil sie sagen, ich bin jetzt auf einem Fest und jetzt möchte ich mitfeiern und jetzt ist mir egal, was da heute Nacht passiert. Ja? Weil diese ungewollten großen Entleerungen finden häufig nachts statt, weil der Sphincter ani internus ja da nicht den Schutz macht. Ja? Ja? Und da ist die Wahrnehmung natürlich nicht da. Ja? Also mit diesen kleinen Kindern, wenn die zu uns kommen, geht es zuerst mal darum, will das Kind, dass sich da etwas verändert. Wenn das Kind noch gar nicht den Sinn dahinter sieht, ist eine Therapie schwierig. Ja? Wenn aber das Kind sagt, ja, ich möchte gerne, dass sich da was verändert, dann ist ganz viel Aufklärung notwendig. Ja? Dass das Kind weiß, wo ist mein Defekt und was hat das eigentlich für eine Aufgabe und wie kann ich jetzt diese Stelle wieder aktiver bekommen. Das bedeutet aber auch, es muss sich in seinem Inneren mit seinem Trauma, was im Kleinstkindalter passiert ist, auseinandersetzen. Das passiert ja unbewusst. Ja? Und deswegen ist manchmal so diese Rebellion da. Ich will jetzt nicht, ich mag jetzt nicht, habe keine Lust heute. Ja, das, wenn man mal aus dem Gesichtspunkt anschaut, kann man wieder mit dieser missmutigen Stimmung auch wieder anders umgehen. Für die Eltern schwierig, weil sie sagen, das Kind will einfach nicht, das könnte doch. Ja, das ist nicht einfach, für beide Seiten nicht. Die Eltern wollen das Kind schonen vor Mobbing, ja, und schützen, und das Kind kann in dem Moment noch nicht. Aber wenn es dann mitarbeitet, dann arbeiten wir eben über die Haltung. Ja, wir gucken, gibt es da etwas, was wir gut im Auge behalten müssen, wo wir korrigierend eingreifen. Dann arbeiten wir über die Systeme, die zuarbeiten zum Beckenboden. Also die Atmung natürlich, ja, die Mundarbeit, die Fußarbeit. Ja, das sind die Beckenbeweglichkeit überhaupt. Wie ist die muskuläre Situation hier? So dass wir eben gucken, wo ist ein Defizit, wo ist eine Hilfe notwendig und von der Seite greifen wir ein. Ja, und gerade wenn man so über die Füße arbeitet, auch zum Beispiel Reflexzonentherapie am Fuß macht. Das genießen diese Kinder, weil endlich geht jemand mal nicht an seinem Po, sondern ganz woanders hin. Ja? Oder wenn wir mit Materialien, mit Mundarbeit machen, also mit einem Strohhalm, mit einer Faschingströte, was ja immer Atmung und Aktivität miteinander verbindet, da haben sie natürlich auch Spaß und Freude daran. Und
Ja,
das soll
super.
ja auch so sein in der Therapie. Ja? Und je älter die Kinder dann werden, da hast du natürlich dann noch andere Zugänge. Ja? Weil verstandesmäßig einfach die Aufnahme dann anders ist. Und ich kenne einfach Kinder, die ganz als 5-, 6-Jähriger bei mir waren und dann wieder mit 15, 16 kommen und dann ein ganz anderes Problem haben, nämlich viel zu viel Spannung im ganzen Beckenraum, vor lauter sichern, halten, schützen. Ja?
Ich hatte dieses Krankheitsbild auch nicht auf dem Schirm und eine jugendliche Patientin, die gar nicht deswegen zu mir kam, sondern tatsächlich, weil sie aufgrund einer viel zu hohen Spannung eine Urininkontinenz zusätzlich entwickelt hat. Ja. Und da habe ich das erste Mal dann überhaupt auch von Analatresie gehört.
Diese Eltern, wenn so ein Kind geboren wird, die sind ja auch schockiert. auch traumatisiert. Und darum ist es so wichtig, dass diese Eltern mit guten Informationen versorgt werden. Das heißt, es gibt mittlerweile durch die Soma eben Flyer, die in den Krankenhäusern, auch den Geburtsstationen ausgelegt werden. Wohin können diese Eltern sich wenden? Weil diese Kinder sollten in gute fachliche Hände kommen. Und wenn wir jetzt mal denken, wir haben circa 300 Kinder im Jahr, 200 bis 400 ist so der Durchschnitt. Und es muss ein Kinderchirurg Erfahrung sammeln. Wie soll er denn Erfahrung bekommen? Nur wenn er immer wieder so ein Kind unter die Hände, in seine Hände bekommt, dann lernt er die Erfahrung, wie diese Operation gemacht wird. Ja? Und da kann ein Kinderchirurg schon froh sein, wenn er 5 bis 10 Kinder im Jahr in seine Hände bekommt. Darum ist es ja so wichtig, dass es spezialisierte Zentren gibt. Das gibt es aber in Deutschland noch nicht. Aber die Bestrebung geht dorthin, damit eben vielleicht 10 Zentren in Deutschland es gibt, wo die Eltern dann hingehen und nicht in einer Wald- und Wiesenklinik das Kind operiert wird, wo der Arzt bisher noch nie so eine OP gemacht hat. Ja? Früher sind diese Eltern nach Amerika geflogen mit ihren Kindern und haben sie dort operieren lassen. Das muss man heute Gott sei Dank nicht mehr. Ja? Und trotzdem geschieht es immer wieder, dass Eltern nicht in solche Zentren kommen, wo diese Kinder eben gut betreut werden. Und es gibt eben Kinderchirurgen, Kinderproktologen, Kindergynäkologen, Kinderurologen und alle die müssen zusammenwirken, dass das passt. Ja? Die Kinder, wenn die dann etwas größer werden, dann sind die ja beim Kinderchirurgen nicht mehr in den richtigen Händen und auch nicht mehr beim Kinderproktologen. Das heißt, die müssen dann zum Erwachsenenproktologen gehen. Und wenn, das erleben wir immer wieder aus den Erzählungen dieser betroffenen Menschen, sie kommen zum Proktologen und müssen dem zuerst mal erzählen, was sie für ein Problem haben. Das ist die Schwierigkeit, ja, weil dieses Thema eben nicht so breit vertreten ist. Gell?
Das erinnert mich so ein ganz bisschen, wir arbeiten ja hier in der Praxis auch mit Inter- und Transgeschlechtlichkeit. Das, ja, die Kinder sind ja auch häufig, dass sie die Arbeit machen der Aufklärung und ja.
Genau.
Was würdest du, wenn jetzt Therapeutinnen zugehört haben, denen mitgeben und was würdest du vielleicht Eltern, die zugehört haben, mitgeben wollen? Und wenn Jugendliche, die vielleicht den Podcast hören, mitgehört haben, die betroffen sind, was würdest du denen mitgeben?
Also, an meine Kolleginnen würde ich sagen, wenn euch das Thema interessiert, dass ihr mit solchen Kindern arbeiten möchtet oder dass ihr mal konfrontiert wurdet und sagt, da weiß ich viel zu wenig, dann wäre ja die Möglichkeit gegeben, über die Fortbildung, die jetzt mittlerweile Sevin Stürker von mir übernommen hat und Daniela Hönninger auch weiterführt, dass so ein Kurs mal aufgesucht wird. Ja, ganz wichtig ist für mich, viel Hintergrundwissen über dieses Thema zu bekommen. In diesem Kinderkurs, den wir da, Astrid und ich damals entwickelt haben, ist es eben zweigeteilt: Blasendysfunktion und Darmdysfunktion. Ja, aber die Vorgehensweise auch mit einer Blasendysfunktionskind geht ja auch ganz viel über Wahrnehmung, über Atmung, über Erkennen von Signalen im Körper. Ja? Drum passt so eine Fortbildung schon. Fachlich gesehen, sage ich jetzt mal, kriegt man ganz viel Informationen über die Webseite der Soma. Auf dieser Webseite gibt es auch eine Liste, wir nennen das wissenschaftlicher Beirat. Das heißt, da findet man Ärzte, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, die auch selber Operateure sind oder Gynäkologen, Urologen sind. Da weiß man, wo schicke ich die Eltern hin, um Aufklärung zu bekommen, um Erstdiagnosen bestätigt zu bekommen. Weil wenn das Kind ja zuerst mal mit einem Annus Preda versorgt wird, muss ja nicht innerhalb von 14 Tagen die OP sein. Ja? Da hat die Körperfunktionen können ja trotzdem geordnet ablaufen, ohne dass sie einen weiteren Schaden machen. Ja? Da würde ich immer sagen, geh auf die Seite der Soma, schau dir das an. Auch findet man ganz viele fachliche Artikel. Wenn Eltern sagen, mein Kind ist durch den Stuhl, dass das absetzt, immer wund. Was kann ich denn tun, selber tun? Ja, da findet man ganz viele von diesen Tipps auf dieser Webseite. Das ist wirklich eine tolle Anlaufstelle. Diese zentrale Stelle der Soma sitzt in Süddeutschland. Aber es gibt in ganz Deutschland regionale Arbeitsgruppen, wo diese Eltern sich regional auch treffen und beraten oder auch Fachleute einladen zu ihren Treffen, die dann über dieses Thema referieren, berichten, beraten. Ja? Drum ist das schon eine gute Anlaufstelle. Und auch für betroffene Eltern, ich habe jetzt gerade eine Anfrage von einer Familie, wo das Kind seit Babyalter, das Kind ist jetzt 5, an Obstipation leidet. Das hat noch keine richtige Diagnostik bekommen. Wir wissen noch gar nicht, was ist da im Inneren überhaupt los? Warum ist da eine Obstipation da? Und da schicke ich die nicht einfach dann zum Kinderarzt und sage, da in deiner Nähe ist die und die Fachklinik und der Arzt. Schau, dass du da einen Termin kriegst und eine Beratung bekommst. Mein zweites Enkelkind, wie das im Leben manchmal so spielt, kam auf die Welt und meine Tochter sagt zu mir nach 2 Tagen, schau dir mal den Elias an, da stimmt was nicht. Der schaut ganz anders am Popo aus. Das war auch definitiv so von außen betrachtet, hätte ich gesagt, da stimmt was nicht. Es gibt nämlich ein paar Symptome, die man von außen sieht, die den Gedanken zulassen, dass da etwas im Inneren nicht in Ordnung ist. Wenn wir von einer sogenannten Spina bifida occulta sprechen, also zum Beispiel ein tiefes Grübchen unterhalb vom Steißbein oder eine dunkelbraune Pigmentierung oder eine Behaarung dort unten, lässt uns den Verdacht entstehen, da im Innenraum stimmt was nicht. Und so ein tiefes Grübchen hatte mein Enkelkind. Und das hat sich nicht verschieben lassen mit dem Gewebe. Kleinen Moment. Das Kind hatte dann auch definitiv Verdauungsproblematiken. Ich selber habe mir nicht zugetraut, ihn mit dem kleinen Finger zu untersuchen. Das war mir emotional viel zu nah. Wir sind dann, natürlich wollte der Papa mit, es sollte die Oma mit, also ich, es sollte das andere Kind versorgt werden. Das war gar nicht einfach, da einen gemeinsamen Termin zu finden. Aber durch meine Beziehungen zur Schwabinger Kinderklinik konnten wir dort einen Termin bekommen. Und die Ärztin dort hat ihn untersucht und stellt fest, dass da im Innenraum ein kleines Häutchen ist, was behindert, dass der Stuhl ungehindert, ungebremst da rauskommen kann. Dann wurden wir zuerst zum Ultraschall geschickt, um zu sehen, ob ein sogenanntes Tethered Cord besteht. Das ist auch ein Fachausdruck, den ich damals gelernt habe mit diesen Kindern. Das war Gott sei Dank nicht der Fall. Und dann hätten wir einen neuen Termin ausmachen müssen zu einer Kontrastmittelaufnahme. 2 Tage später spreche ich meine Tochter an, da sagt sie, sag ich, wie geht's mir, Elias? Und da sagt sie, seitdem wir da drin waren, setzt er einen großen Haufen ab und ist fertig und hat nicht in jeder Windel etwas drin, was den Popo total wund gemacht hat. Durch diese Untersuchung hat sich dieses Häutchen gelöst. Er hat heute immer noch diese Einziehung, aber diese Einziehung ist mobiler geworden. Was er immer wieder hat, einen sehr wunden Po und viel zu viel Spannung. Und ich habe dann mit ihm, jetzt ist er mittlerweile ja 7, als wir anfangen konnten, mit ihm was zu machen, haben wir eben das Schieben geübt und die richtige Haltung auf der Toilette. Und irgendwann hab ich ihn dann wieder auf der Toilette beobachten können und habe festgestellt, dass er nicht mehr unser Schieben macht. Und dann sagt er zu mir, Mama, Oma, ich weiß, was ich tun muss. Ich kann das jetzt auch machen, ohne dass ich die Lokomotive so laut pusten lasse. Das fand ich so toll. Es geht ums Loslassen, sagt er. Ich muss mich ganz bequem dorthin setzen und loslassen.
Ach, wie
Ja. Aber du siehst, wenn ich jetzt nicht so eine Fachfrau da wäre,
schön.
der Kinderarzt hat diese Einziehung überhaupt nicht berücksichtigt. Das ist halt so. Der hat auch diese Verdauungsproblematiken gar nicht bewertet. Und meine Tochter hat dann einfach nicht losgelassen und so sind wir eben an die richtige Stelle dann gekommen. Ja.
Ja, wie gut.
Ja,
Wie
Gott
gut
sei
für
Dank.
deinen Enkel, ja.
Aber das will ich so den Eltern nochmal mitgeben, dass sie nicht aufhören, wenn der Kinderarzt sagt, das ist immer noch normal, warten Sie doch ab. Dieses Kind, mit dem ich da jetzt telefoniert habe, ja, mit 5 Jahren immer noch obstipiert, was kann da innen funktionstechnisch eventuell irritiert oder gestört oder falsch angelegt sein? Ja. Da muss man Mut machen. Suchen Sie noch mal einen Fachrat auf. Ja? Das ist so den Rat, den ich da weitergeben möchte,
Ja,
den mir auch
vielen
das
Dank.
Leben mit diesen besonderen Menschen gezeigt hat. Ich darf ja durch meine Ausbildung mit der Sexualtherapie diese jungen Menschen auch begleiten in ihrem sexuellen Leben, was dann entsteht und was dann für Wünsche da sind, aber auch für Ängste da sind. Ja, nicht dorthin gehend, kann ich Kinder kriegen oder nicht, sondern eher, wie sage ich es meinem Freund, bevor wir das erste Mal Sexualität haben, dass ich dieses Problem habe? Ja, und passiert vielleicht während der Sexualität etwas, was ich nicht will. Ja. Ja.
Ja, wie gut, dass sie da bei dir dann direkt so den Anschluss ans Leben auch bekommen.
Und ich sage mal, ich, also nicht nur diese Kinder oder diese Menschen sind froh, sondern ich danke diesen Menschen. Was ich von diesen Menschen lernen durfte, über das Leben, über Funktionen, über Möglichkeiten, die die Natur uns bietet. Ja, das habe ich wirklich diesen Menschen zu verdanken. Und damit auch der Soma. Mit der bin ich immer noch ganz tief verbunden und auch dankbar, dass sie mich auf diesem Weg begleitet hat.
Den Link von der Soma, die Website darf ich bestimmt in die Podcast-Beschreibung
Ja,
packen, Clara, ne?
ja,
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 das werde ich für alle,
ja.
die zugehört haben, machen. Ich werde auch den Link von der AGGGUP mit der Kinderfortbildung da reinpacken.
Ja.
Genau, dass wir das einmal kompakt in der Beschreibung haben.
Ja.
Liebe Clara, mit Blick auf die Uhr
Ja, genau.
Schon mal vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Ausführungen. Ich könnte dir noch weiter zuhören. Damit der Podcast nicht zu lang wird, würde ich fragen, gibt es noch eine wichtige Sache, obwohl deine letzten Worte schon so schön waren, dass du sagst, nee, da müssen wir noch, das muss ich noch sagen.
Also, ich möchte das eine noch sagen. Ich ziehe mich ja jetzt aus meiner Referententätigkeit zurück. Trotzdem bin ich dem Thema Beckenbodentherapie bei Frau, Mann, Kind immer noch ganz eng verbunden und arbeite ja auch in meiner Privatpraxis in Wuppertal. Aber was ich gerne mache und was ich auch Kolleginnen anbiete, dass ich Fallbeispiele, also Patienten, wo meine Kolleginnen sagen, sie bräuchten vielleicht einen zweiten oder einen weiteren Blick da dazu, dass ich da ein Coaching mitmache, ja,
Super.
dass ich ihnen anbiete, sie können Kontakt mit mir aufnehmen und fragen, so weit bin ich jetzt gekommen, wie gehen wir denn jetzt weiter oder was gibt's noch für Möglichkeiten? Das biete
Ja.
ich einfach an und das hätte ich
Super.
gern, dass die Kolleginnen das wissen, dass diese Möglichkeit besteht.
Ja,
Ja.
das finde ich richtig gut. Sozusagen Supervision oder
Ja,
ja.
ja.
Ja, das finde ich richtig großartig. Sehr schön.
Genau.
Dann bleibst du ansprechbar sozusagen.
Genau.
Das
Ich
ist schön.
verschwinde nicht in der im Untergrund.
Auf Mallorca, oder? Genau. Okay, gut. Sehr
Ja.
schön.
Ich sage herzlichen Dank, dass du Interesse an diesem Thema hattest und vielleicht spricht es die eine oder andere Kollegin an oder gibt den Eltern ein bisschen mehr Sicherheit.
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Clara. Und allen, die bis hierher zugehört haben, ich habe es gerade schon gesagt, ich verlinke Soma, ich verlinke die AG, ich verlinke Clara, damit ihr Supervision nehmen könnt.
Genau.
Und wünsche dir, Clara, und allen einen schönen Tag. Tschüss.
Wünsche ich dir auch. Tschüss.